Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Beyond Sports-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute verneigen wir uns zum Start in die Folge, denn wir schauen uns eine Sportart an, die ihren Ursprung vor sehr langer Zeit in Japan hatte und übersetzt sanfter oder flexibler Weg bedeutet. Es geht nämlich um Judo. Judo ist eine Zweikampfsportart und Ziel ist es, den Gegner durch Anwenden einer Technik mit Kraft und Schnelligkeit kontrolliert auf den Rücken zu werfen. Eine Besonderheit? Mit Sicherheit die Gurtfarbe, denn diese gibt Auskunft über das Können und den Grad eines Judokas. Zu jeder Gurtfarbe gibt es ein Prüfungsprogramm, welches ein Judoka absolvieren muss.
Passend dazu durften wir im Podcast unsere Gästin Katharina Menz begrüßen. Die deutsche Judoka kämpft für ihren Heimatverein TSG Backnang und trainiert an den Olympiastützpunkten in Stuttgart und Sindelfingen. Im Podcast blicken wir mit ihr gemeinsam nochmal zurück auf ihren größten Erfolg, die WM-Silbermedaille 2022. Zudem verrät sie uns unter anderem, was ihr Bruder damit zu tun hat, dass sie heute Judoka ist und wie es ist, im Kampf über seine körperlichen Grenzen hinauszugehen. Also lasst euch in diese geschichtsträchtige Sportart entführen und habt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
Servus Katha, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Thanks, danke für die Einladung.
Ja, liebe Katha, wir machen jetzt direkt zu Beginn das, was ich am meisten feiere. Und zwar, wir starten mit dem Fragensäckchen. Und wir haben neue Fragen im Fragensäckchen. Das heißt, du darfst jetzt einmal reingreifen und dir eine Frage rausziehen. Bitte eine gute.
Es gibt nur gute.
Ich weiß nicht.
Es gibt noch ein paar alte Fragen, die wir beibehalten haben und es sind ein paar neue dabei.
Die sieht lang aus.
Du darfst einmal vorlesen.
Wenn du einen Tag mit einem Sportstar tauschen könntest, wer wäre es und warum? Boah, das ist jetzt eine gute Frage.
Ja, und das ich muss glaub, nicht auf deine Sportart bezogen sein.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich würde Simone Biles wählen. Weil ich glaube, so Turnen würde mir eigentlich auch liegen. Und das würde mich super interessieren, weil die ist ja ein richtiger Star. Von daher würde mich so erstens so ein Trainingsalltag mal interessieren und auch so halt so das ganze Drumherum, was bei der so anfällt. Ja.
Aber hast sie nicht bei Olympia getroffen, oder?
Nee, ich habe sie leider nicht getroffen. Ah. Wir waren beim Turnen sogar zugucken, aber an dem Tag war sie nicht dabei.
Okay.
Und auch im Dorf nicht.
Aber das würde natürlich schon ganz schön viel Publicity mitbringen, ne? Wenn du da mit ihr tauschen würdest. Das darfst du halt nicht vergessen.
Ja, aber ja nur ein Tag.
Nur ein Tag, ja.
Ein Tag mal auf die Straße gehen und von allen angesprochen werden.
Ja, für einen Tag okay. Ja,
einen Tag so viele Autogramme geben, dass abends der Arm wehtut.
Ja. Ich glaube, jeden Tag, muss ich gestehen, wollte ich das nicht, aber so zum Reinschnuppern.
Aber sie war ja schon bei den Olympischen Spielen in Paris so der Star schlechthin, ne?
Ja, auf
also
jeden Fall.
Also irgendwie gefühlt jeden Tag wurde von ihr berichtet so. Und auch die, ganz ehrlich, auch die Athleten und Athletinnen, die dort waren, die haben auch voll viele Fotos mit ihr gepostet.
Ja,
also irgendwie jemand, der immer gesehen werden wollte.
Ja. Aber eben, sie ist halt einfach so ein Star und nicht nur allein vom Können, sie ist eben da auch noch krass, aber auch einfach so, wenn man das Ganze kennt mit dem Hintergrund in Tokio und so weiter und so fort, einfach auch eine krasse Persönlichkeit.
Auf jeden Fall. Dann starten wir jetzt mal in die Folge rein. Das war ja schon ein schöner Start. Uns freut es natürlich auch sehr, dass wir heute mit dir ein paar Einblicke in die Welt des Judo bekommen. Und eigentlich kann man sagen, zu Beginn ist es schon sehr traditionell unsere erste Frage, wie die jeweilige Person zu ihrer Sportart gekommen ist. Und jetzt ist es so bei dir, du hast ja sicherlich auch eine Geschichte, die du mitbringst und dementsprechend sind wir gespannt, was du zu erzählen hast. Wie bist du denn persönlich zum Judo gekommen?
Mein großer Bruder ist irgendwann mal aus dem Kindergartenheim gekommen und hat gesagt, er möchte zum Judo. Keiner weiß genau, wie er da drauf gekommen ist, weil im Kindergarten gab es eigentlich keinen, der Judo gemacht hat. Auf jeden Fall hat er dann mit Judo angefangen und als kleine Geschwister mussten wir halt immer mit. Und wir wollten da auch unbedingt dann mitmachen, aber ich war noch zu jung und musste dann noch 1,5 Jahre warten, bis ich auch anfangen durfte. Und ja, habe das dann lieben gelernt.
Ah, das heißt, dein Bruder hat dich sozusagen inspiriert?
Quasi, genau, okay. Ja. Der spannend, hat damit angefangen spannend. Und die ganze Familie hat mitgezogen.
Und wie war das dann bei dir? Wann hast du entschieden, dann auch Judo professionell machen zu wollen?
Also ich bin schon in der Realschule, die 9., 10. Klasse, da hatten wir sowas bei uns, es hieß so Sport AG. Da sind wir nach der Schule einmal in der Woche dann schon direkt zum Training gegangen, haben erst trainiert, dann Hausaufgaben gemacht, dann nochmal trainiert. Ich sag mal, da war es dann vielleicht schon ein bisschen mehr als jetzt bei anderen. Und dann bin ich extra auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen, auf die Kotterschule in Stuttgart, damit ich
da morgens da waren wir auch, unsere Berufsschule.
No way!
Da waren wir auch.
Ja, eigentlich wollte ich was Technisches machen, aber es gab keine technische Schule, wo mit dem Sport geht, also bin ich halt aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen. Genau, ja.
Ja, cool. Ah, Kotterschule. Also beste. Schöne Schule, aber ich sag mal so, die Region ist jetzt vielleicht nicht die beste so, aber.
Ja, aber ich gewinne damit auf jeden Fall gute und lustige Zeit.
Hast du mal den Döner dort probiert?
Ja. Überhaupt. Das ist so das Mittagessen gewesen.
Ja, es gab ja diesen einen Döner und dann gab es noch den Bäcker in der Nähe.
Ja.
Und das war
mehr ist Standard. Ja, genau. Außer dann noch die Mensa dort, die jetzt halt auch nicht so geil.
Ich weiß noch, wir haben da mal eine Cola gekauft, so eine Dosen-Cola, und die war einfach abgelaufen.
Aber das wundert mich einfach auch gar nicht bei dem Laden, zum Ehrlich.
Ja, ja. Den Laden werde ich echt nie vergessen. Aber hey, ich weiß gar nicht, ob unsere Zuhörer das wissen, Olli und ich haben damals auch zusammen die Ausbildung verbracht. Also nicht im selben Unternehmen, aber wir waren in derselben Schule. Okay, wieder zurück zu dir. Jetzt hast du ja schon eben erwähnt, so dein Bruder war schon sehr wichtig für dich, hat dich inspiriert, hat dich auch so ein bisschen zum Judo gebracht. Was für eine Rolle hat denn das restliche Umfeld gespielt, auch jetzt gerade im Hinblick auf den Weg zur großen Judo-Karriere? Freunde, Familie, sowas?
Also meine Familie hat das eigentlich also wirklich immer unterstützt. Meine Mom, eben 4 Kinder. Ich habe nicht nur Judo am Anfang gemacht, sondern noch Reiten und Ballett.
Wow,
wir haben alle irgendwie, die war glaube ich nur damit beschäftigt, uns von einem Sport zum nächsten zu fahren, den abzuholen, den wieder hinzubringen. Von daher dann am Wochenende zu Wettkämpfen und so weiter. Also die haben das immer unterstützt und auch später sind die mitgekommen zu Wettkämpfen, haben dazu geguckt, wenn es zeitlich passt.
Okay.
Also die standen immer hinter mir. Und sonst, meine Freunde, das meiste Umfeld habe ich halt irgendwie aus dem Sport. Mhm. Entweder halt damals aus der Sportschule, wo auch natürlich alle Sportler sind, verstehen. Und wenn man dann halt unter der Woche oder so halt mal ein Wochenende feiern gehen konnte, das war normal. Keiner konnte das.
Mhm.
Genau. Und so Freunde, irgendwann, klingt so blöd, aber manchmal dünnt sich dann natürlich auch was an. Die halt nicht dazu passen zum Lifestyle, die fallen dann halt irgendwie weg.
Aber das heißt, du hast schon irgendwann realisiert, so für dich, ich muss mich auf den Erfolg konzentrieren. Das heißt, ich muss auch in gewissen anderen Bereichen des Lebens vielleicht auch einstecken und dann da mehr den Fokus auf den Sport richten und dann eben mal am Wochenende vielleicht nicht feiern gehen.
Ja, doch. Ja. Also das gehört halt dazu, wenn man irgendwie ein gewisses Level irgendwann erreichen will, muss man auf andere Sachen verzichten. Mhm. Und irgendwie für das große Ziel macht man das auch gern.
Mhm.
Beziehungsweise, wie gesagt, mein Umfeld, die denken halt genauso. Wenn mal die Zeit zum Feiern ist, dann macht man das auch gerne. Und wenn das dann halt nur zweimal im Jahr ist, dann ist es halt so.
Bleibt es was Besonderes,
gell?
Ja, das ist schön. Aber wie kam es damals bei dir so im Umfeld an, als du gesagt hast, so, hey, ich möchte Judo weiterverfolgen, das ist mein Ding? Ich meine, viele wissen ja auch gar nicht so richtig, was Judo ist.
Das stimmt. Gut, in meiner Stadt, also in Backnang, ist Judo schon relativ groß. Wir hatten da auch eine Olympiateilnehmerin. Das war auch so, da war ich, wie alt war ich da? Das war 2008, also war ich, gut 18. Und die hat es zu Olympia geschafft und kam halt auch aus meinem Verein, habe auch mit der trainiert. Und da war das halt für mich, dass ich so dachte, geil, das möchte ich auch. Wir saßen da alle zusammen im Dojo bei uns, haben da zugeguckt und mitgefiebert. Das war so cool, dass ich dachte, okay, ich möchte das auch erreichen.
Das heißt, sie war so ein bisschen deine Mentorin auch?
Ja, so ein bisschen. Also eben meine ersten Jahre, habe ich mit ihr auch ein bisschen so zusammen trainiert. Und die war auf jeden Fall schon einfach mein Vorbild,
Und wer war das?
Michaela Baschin, oder jetzt heißt sie Semsch.
Okay, sagt mir leider nichts.
Ja, okay, war auch Leichtgewicht, genau. Kennt man dort. Mhm. Deswegen, da ist jetzt nicht so komisch. Und wie gesagt, meine Eltern haben es unterstützt. Die haben mich auch, als ich jung war, schon überall hingefahren. Ich war schon relativ früh, sag ich mal, erfolgreich, dass ich dann auch im Jugendbereich schon bei den Erwachsenen zu einer deutschen Meisterschaft geschafft habe und so. Deswegen, ja, irgendwie, die haben das einfach mitgemacht und gesagt, jo, wenn das dein Ding ist, dann mach das.
Mhm. Hast du so einen Kampfnamen?
Vielleicht so Kampfzwergi oder sowas.
Kampfzwergi.
Früher hieß ich immer Krümel. ja.
Ja, Krümel auch wegen der Größe.
Ja.
Krass, okay. Und jetzt hast du auch erwähnt, du hast auch andere Sportarten gemacht, hast dich aber für Judo entschieden. Was würdest du sagen, was fasziniert dich denn an Judo, gerade auch im Vergleich zu anderen Sportarten?
Ja, also mir hat es halt vor allem immer Spaß gemacht, mich zu messen. Das ist, glaube ich, wenn einem das nicht gefällt, dann ist, glaube ich, Judo vielleicht auch nicht das Richtige für einen. Mhm. Man muss es mögen, diesen Zweikampf. Das halt vor allem, aber auch Judo ist super vielseitig. Es ist nicht nur, dass man da irgendwie eben miteinander kämpft und das war's, sondern man braucht Ausdauer, man braucht Kraft, man braucht irgendwie Koordination, Schnelligkeit. Das macht auch das Training drumherum so vielseitig. Es wird nie langweilig. Mhm.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer in deine Sportart blicken. Wie würdest du denn Judo jemandem erklären, der es noch nie davor gesehen hat?
Boah, schwierig. Also das große Ziel ist es eigentlich, den anderen entweder zu werfen, sodass er mit dem Rücken auf die Matte fällt, oder man kann eben auch im Boden gewinnen, indem er den anderen abwürgt, den Armhebel macht, so bis er aufgibt, oder indem man ihn in der Rückenlage 20 Sekunden lang fixieren kann. Das sind so die Möglichkeiten beim Judo, wie man gewinnen kann. Aber das Coolste ist natürlich, wenn man einen geilen Wurf macht.
Sieht am besten aus, oder?
Ja.
Und da feiert man sich danach wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr.
Ja, also wobei gewonnen ist gewonnen, da ist man dazu, ja. Aber ja, mit einem coolen Wurf ist schon nochmal geiler.
Da läuft man doch dann viel selbstbewusster von der Matte, oder?
Ja, eindeutig.
Aber was würdest du denn sagen, macht Judo so jetzt auch im Vergleich zu anderen Kampfsportarten so besonders?
Also ich habe neulich als BJJ ausprobiert. Okay, es war No-Gi BJJ im Boden. Und ich muss sagen, mir war das einfach zu viel im Boden, zu wenig. Also ja, es ist schon ein Zweikampf, aber irgendwie zu wenig.
Also das ist Brazilian Jiu-Jitsu,
ja,
oder?
Ja, genau, okay. Richtig, ja. Dann Boxen finde ich ein bisschen zu krass. MMA, also finde ich super spannend und alles, aber... Ja, ist halt schon, da geht es schon ordentlich zur Sache und ich glaube nicht, dass ich jemanden schlagen könnte, der auf dem Boden liegt. und ja,
dann lieber eben, jemand erwürgen.
Ja, eben. Nee, aber ich glaube, eben ist einfach so eine gute Mischung aus. Man hat diesen Zweikampf, aber es ist nicht zu brutal, aber halt auch irgendwie nicht nur ein bisschen Ringelpieks mit anfassen.
Okay. Das ist, glaube ich, ganz gut erklärt. Aber gibt es jetzt auch so bestimmte Prinzipien oder Werte, die Judo vermittelt und die du auch so im Alltag dann so lebst?
Ja, auf jeden Fall. Gibt ja ganz viele Sachen, die man da von Anfang an lernt, irgendwie mit Höflichkeit gegenüber den anderen, weil eben man muss, um im Judo weiterzukommen, irgendwas zu lernen, braucht man ja auch einen Partner, muss miteinander arbeiten. Wenn man da die ganze Zeit gegeneinander ist, hat keiner was von Respekt, auch gegenüber Älteren und sowas, auch mit eben vorm Kampf, man grüßt sich an, man grüßt ab, gibt sich die Hand und da gibt es ganz viele Hilfsbereitschaft und so weiter und so weiter. Es gibt so ein paar Judo-Werte und die bekommt man wirklich von klein auf, bekommt man die eben gelernt und nimmt die mit und trägt die schon auf jeden Fall auch nach außen, ja.
Stimmt es, dass Judo übersetzt der sanfte Weg bedeutet?
Ja, stimmt.
Okay, und jetzt ist die Frage, wie passt dieser Name zu einer Sportart, bei der du anderen Leuten erwürgst oder auf die Matte wirfst?
Ja, aber werfen, das tut ja nicht, wir tun als erstes das Fallen lernen. Das heißt, also ja, manchmal tut es schon ein kleines bisschen weh, aber im Grunde tut es nicht wirklich weh. Es sieht zwar immer so aus, aber das Fallen tut nicht weh. Und ja, Armhebel und Würge gehen ja eigentlich immer so weit, bis der andere aufgibt. Also es ist ja nicht so, dass man da brutal an dem Arm reißt und versucht den rauszureißen, sondern man nimmt den, streckt den, kontrolliert, bis er halt aufgibt. Beim Würgen genauso. Ja, von daher ist es jetzt eben nicht so wie beim MMA, wo der auf dem Boden liegt und sich nicht mehr rührt und man muss trotzdem noch zuschlagen.
Und dann ist es auch so weit, bis dann die Person halt auf die Matte klopft und dann sagt, okay, reicht, ich kann jetzt mich irgendwie nicht mehr, ich kann mich nicht mehr bewegen oder ich kann mich da jetzt nicht mehr draus befreien und dann ist der Kampf vorbei, oder?
Ja, genau. Also beim Würgen kann es auch passieren, dass eine ohnmächtig wird, aber die wachen auch immer sehr schnell wieder auf.
Ist dir auch schon mal passiert?
Ich war nicht ganz weg, aber ich war zumindest so weit weg, dass ich erstmal ganz kurz wieder realisieren musste, hä, wo bin ich gerade? Ah, fuck, ich habe verloren. Das ist auch immer eigentlich ganz lustig, in Anführungszeichen, wenn man jemanden sieht, der ohnmächtig ist, ist es immer so. Es ist immer so. Die Leute kommen zu sich, blicken sich um und dann siehst du dieses, oh. Wo dir realisiert wird, fuck, ich war ohnmächtig.
Ich hab verloren.
Ja. Die Leute sind echt normalerweise innerhalb von, keine Ahnung, spätestens 30 Sekunden normalerweise wieder da.
Okay. Und eine Sache, die wir jetzt auch noch sehr spannend finden, da haben wir extra auf die Folge hier gewartet. Ja. Wie unterscheiden sich denn die verschiedenen Gürtelfarben und wie lange dauert es auch, den schwarzen Gürtel zu erreichen?
Ja, es ist halt so eine aufsteigende Reihenfolge von weiß, weiß, gelb, 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 orange, orange, bis man eben irgendwann bei schwarz angekommen ist. Zwischen diesen halben Gürtelfarben muss man immer ein halbes Jahr Pause dazwischen sein, wo man eben quasi wieder trainiert. Man kann aber auch quasi direkt einen ganzen Gürtel machen, das darf man halt jedes Jahr. Normalerweise, ich glaube, den schwarzen kann man so frühestens im Alter von so 16 oder sowas rum machen. Und dann gibt es noch verschiedene schwarze Gürtel, verschiedene Dan-Grade. Da kann man auch bis zum 6. kann man es machen und dann bekommt man nur verliehen.
Okay, muss man da irgendwie eine Prüfung ablegen? Muss man da irgendjemand besiegen, damit man die bekommt?
Nee, man muss Prüfungen ablegen, wo man dann eben zur Fallschule zeigen muss, dass man die beherrscht, dass man verschiedene Techniken halt immer aufbauen darauf, immer schwieriger werden oder immer komplexer, immer mehr. Irgendwelche dann, dass man es rechts und links zeigen kann. Ja, irgendwelche Konter oder dass der andere irgendwie so, dass man irgendwas antäuscht und was anderes macht und so. Also es baut einfach aufeinander auf und wird immer, sag ich mal, schwieriger und zeigt, dass man so das Verständnis vom Judo immer mehr hat.
Und stimmt es, dass es dann aber über dem schwarzen noch einen roten Gürtel gibt?
Weiß-roten gibt es, genau. Den kann man verliehen bekommen für... ja, indem man einfach sehr viel für den Sport gemacht hat. Auch Trainer, die halt jahrelang alles dafür gegeben haben oder sonst irgendwie in einem Verein ehrenamtlich super viel geholfen haben oder sonst. Also es ist dann einfach so ein Zeichen der Anerkennung, dass die Leute das schon so lange machen und einfach diesen Sport weitergeben, ihre Begeisterung dafür weitergeben.
Und was hast du jetzt für einen Gürtel?
Ich habe den 5. Dan. Also den nächsten, den ich kriegen wird, wäre der Weiß-Rote.
Krass. Okay, das ist ja der allergrößte, den man erreichen kann.
Ja, genau.
Und den strebst du noch an?
Ja gut, den kann ich ja wie gesagt nur verliehen bekommen und doch irgendwie Taten. Aber ja, mein Ziel ist schon, dabei zu bleiben. Also ich liebe den Sport natürlich auch. Also deswegen, ich möchte auf jeden Fall dabei bleiben und hoffe, dass ich dann vielleicht irgendwann mal auch die Ehre bekommen, dass ich den kriege, ja.
Voll schön. Also sympathisch genug bist du auf jeden Fall für den Gürtel. So, jetzt denken wir uns mal so in den Kampf hinein und es geht so jetzt mit diesem Kampf los. Bist du dann jemand, der eher abwartet oder direkt drauf losgeht? Wie sieht es da bei dir aus?
Boah, eine Mischung aus beiden. Mhm. Also ich überstürze es nicht. Bringt auch nichts, aber wenn man irgendwie zu überhetzt auf den anderen drauf geht, dann bietet sich auch nur die Möglichkeit für ihn, dass er das ausnutzen kann. Man kann jetzt aber auch nicht ewig einfach nur mal anfassen und gucken, oh, was macht der andere vielleicht, weil dann gibt es relativ Passivitätsstrafen, relativ schnelle. Von daher, aber es beginnt ja schon vor dem Kampf. Also ich kenne fast all meine Gegner, ich habe eine Liste, ich weiß, der kämpft rechts, links, macht die und die Techniken und gehe meine Strategie im Kopf durch und dann gehe ich so auf die Matte und versuche die umzusetzen.
Okay. Schaut ihr euch am Anfang auch in die Augen, bevor der Kampf losgeht? Oder machst du das gerne?
Nee, ich glaube nicht.
Okay. Weil im Endeffekt, was ich ja so krass finde, ich meine, du hast ja jetzt auch so ein bisschen über die Werte im Judo geredet und auch dieser Respekt und also diese, eigentlich ist es ja ein freundschaftlicher Kampf so gesehen, wenn man die Werte so mit einberechnet. Aber trotzdem weißt du ja, der Gegenüber will dich platt machen. Mhm. Ne? Merkst du da manchmal, wenn du jetzt auf die Matte läufst und weißt, okay, du hast jetzt diesen Opponent vor dir, das wird richtig schwer, so merkst du, dass da jetzt wirklich was, ein Brocken auf dich zukommt? Kann man das manchmal aus dem Gegner rauslesen? Oder ist das was, mit dem du dich gar nicht beschäftigst und du gehst einfach in den Kampf rein?
Also ich glaube, es ist leichter meistens manchmal das von außen zu sehen, wenn man selber jetzt irgendwie, wenn ich eine Freundin von mir kämpfen sehe und da den Gegner sieht, dass man da irgendwie merkt, irgendwie vielleicht der wird gerade nervös, weil er mit seiner Strategie nicht durchkommt oder andersrum. Mhm. Aber ich selber im Kampf, nee, ich bin so auf mich selber fokussiert und bin so in meinem Mindset und dass ich den anderen platt machen möchte, dass ich da jetzt nicht mitkriege. Also ja, es gibt Leute, klar, da weiß man, okay, das wird härter. Und es gibt welche, da weiß man, okay, normalerweise sollte man das machen. Aber ich glaube, auf dem Level sind alle so, dass die gewinnen wollen.
Ja, ja, klar. Alle wollen so zeigen, dass sie vor Selbstbewusstsein strotzen, ja. So gesehen. Okay. Ja. Ja, gut zu wissen, weil ich denke mir das immer so, wenn ich jetzt wirklich da jemanden vor mir habe und ich weiß, ich muss jetzt gegen die Person kämpfen, dann will ich eigentlich schon so direkt zu Beginn eigentlich sehen, was in dieser Person vorgeht. Das denke ich mir so persönlich. Nee. Finde ich krass, dass du denen da nicht in die Augen schaust. So.
Nee, ich glaube, macht das irgendjemand
im Boxen, also im Boxen ist es doch gang und gäbe. Also jetzt nicht direkt vorm Kampf, aber dass man ja dieses Augenduell nochmal hat, wer länger aushält.
Ja gut, bei uns ist es natürlich, wir stehen, also bevor es reingeht, stehen wir hintereinander. Das heißt, da kann man den anderen jetzt nicht irgendwie großartig angucken. Und dann geht man auf die Matte, man verbeugt sich, läuft rein, verbeugt sich und dann geht es sofort los. Okay. Da ist nicht viel Zeit, wo du den anderen... Und dann verbeugt man sich schnell und dann läuft man schon in seine Richtung und guckt auf den Arm, den man jetzt kriegen möchte oder sowas. Da ist auch gar nicht so die Zeit, glaube ich, um dem anderen wirklich in die Augen zu gucken.
Okay. Und wenn du jetzt im Kampf bist, wie merkst du dann, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Angriff ist?
Das Beste ist, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, sondern es wirklich einfach passiert.
Also so ein bisschen... ein Bauchgefühl auch.
Ja, oder halt einfach genau, also man spürt es, man macht ja auch so viel Techniktraining und so und irgendwie merkt man, wann der perfekte Moment dafür ist. Und manchmal gibt es auch wirklich so, da machst du die Technik einfach, du hast es dir nicht überlegt, dass du das machen möchtest. Das passiert einfach, weil man das einfach schon so oft trainiert hat und diese Situation schon so oft hergestellt hat, die passiert dann, dann reagiert man einfach nur. Mhm. Also es gibt auch manchmal Kämpfe, da komme ich raus und dann, keine Ahnung, 3 Stunden später fragt er, wie hattest du gegen die gewonnen, was hast du da geworfen? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich geworfen habe. Ich habe es einfach gemacht.
Es ist einfach passiert, ja.
Wenn wir jetzt schon bei der Technik sind, es wird ja zwischen 4 Grundtechniken im Judo unterschieden. Wir haben die Wurftechnik, wir haben die Bodentechnik, wir haben die Falltechnik und die Schlagtechnik.
Okay.
Kannst du uns mal erläutern, was sich jeweils so dahinter verbirgt?
Ich denke mal, Wurftechnik ist, dass ich aktiv den Gegner werfe, entweder nach vorne, hinten, indem ich irgendeine Stütze oder sowas wegnehme. Ich denke, eine Bodentechnik, klar, ist im Boden, festhalten, würgen, hebeln. Mhm. Falltechnik, es gibt so Techniken, da legt man sich selber hin, um den anderen dann quasi mitzunehmen. Ich denke mal, das heißt immer so Selbstfalltechnik, ich denke mal, dass das dahinter gemeint wird. Und Schlagtechnik könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es ist, das passiert im Wettkampf nicht so. Aber theoretisch ist ja Judo... der hat sich das ausgedacht, weil der das für die Polizisten entwickelt hat. Und da, wenn da jemand auf dich zukommt und so schlagen will, dann kann man theoretisch den Arm nehmen und so eindrehen und werfen. Ich denke mal, das ist hinter Schlagtechnik.
Für wen wurde das entwickelt?
Für Polizisten. Echt? Der hatte das entwickelt als Verteidigungs- oder ja, als Kampfsport für Polizisten in Japan.
Das ist der Ursprung von Judo.
Ja, so hat er das entwickelt mit dem Hintergedanken.
Ah, okay. Und er hat sich damals schon gedacht, hier Schlagtechnik, Falltechnik.
Ja, nee, ja, eben so. Das sind ja so, diese Falltechnik sind halt so überraschungsmäßig, indem du dich halt unter ihn drunter reinlegst und er vielleicht so nach vorne steht, verliert das Gleichgewicht und fällt es dadurch. Im Schlagtechnik, dass du den Schlag von jemand anderen ausnutzt. Es gibt ja eben, Judo soll super simpel theoretisch von Prinzip her sein. Mhm. Ja, im Wettkampf ist es nicht so, aber eigentlich nutzt du irgendwas, eben er lehnt sich nach vorne, du kannst es nutzen, indem du unter seinen Schwerpunkt gehst und er irgendwie so einfach nur drüber fällt. Oder du nimmst ihm eine Stütze weg, nimmst irgendwie das Bein und dadurch kann er da nicht mehr stehen und sowas.
Mhm. Hier steht tatsächlich auch Schlagtechnik, wie du es gesagt hast, es wird nur noch im Rahmen der Selbstverteidigung angewendet. Okay. Ja. Bei Showkämpfen zum Beispiel.
Genau. Ja.
Okay.
Ah, okay, ey, keine Ahnung, aber ich hab's richtig zusammengereimt. Ja,
voll cool.
Geil, müssen wir nicht mal rausschneiden, das ist alles perfekt erklärt. Okay, vorhin hast du schon mal ganz kurz erklärt, was die Möglichkeiten sind, wenn man einen Kampf zu Ende bringen möchte. Aber was gibt es denn alles für Möglichkeiten, Punkte überhaupt zu erzielen?
Eben indem man wirft, wenn er jetzt eben nicht perfekt auf den Rücken fällt, sondern nur so ein bisschen seitlich oder so, dann bekommt man nur eine kleinere Wertung, das heißt Wazari. Oder man kann auch durch, wenn der andere zu viel Strafen hat, wenn der 3 Strafen bekommen hat, verliert derjenige auch. Und Strafen kannst du durch alles Mögliche bekommen, durch Passivität, durch irgendwie Scheinangriffe, durch Mattenflucht, sage ich mal, indem man raustritt, also indem man halt nicht richtig kämpfen möchte. Das ist natürlich die, in Anführungszeichen, unschönste Art zu gewinnen.
Okay, das entscheidet aber auch der Schiedsrichter halt immer ganz subjektiv.
Genau, genau. Oder wenn du festhältst, aber es nicht schaffst, ihn 20 Sekunden festzuhalten, sondern nur 10 15 sind es, dann kriegst du halt auch nur diesen kleineren Punkt. Genau, das sind so die, ja, die Sachen, die, wo du halt halbe Punkte bekommen kannst und dann läuft es halt 4 Minuten und nach 4 Minuten Kampfzeit ist es dann zu Ende.
Okay, und was ist jetzt ein Ippon?
Ippon ist die größte Wertung, dann hat man sofort gewonnen, dann ist sofort vorbei. Okay. Also ein Kampf kann gehen von 10 Sekunden, wenn man einfach direkt reinläuft, den anderen wunderschön wirft, ja, und direkt gewinnt. Oder es kann sein, nach 4 Minuten ist Gleichstand oder ist gar nichts passiert, dann geht es in die Verlängerung, das heißt Golden Score, da ist bei uns Open End, das kann auch wieder gehen von, da zählt dann die erste Wertung, auch ein Vazari führt da dann schon zum Sieg, kann auch wieder gehen von 10 Sekunden bis, es gibt Kämpfe, ich glaube, die standen am Ende fast 1/4 Stunde auf der Matte.
Da gab es doch auch diesen Kampf bei Olympia von Igor ganz am Ende, ja, wo es um Bronze ging. Ich glaube, der war ja auch fast 10 Minuten oder ja, so. Ja,
genau, genau. Also eben, das passiert schon auch wirklich viele, die in die Verlängerung gehen und das, da dauert es schon echt auch, also öfter mal.
Okay. Länger. Das heißt, Ippon ist dann aber das, wo du den Gegner direkt auf den Rücken wirfst.
Entweder das oder durch Abhebeln, Abwürgen oder indem du ihn 20 Sekunden festhältst.
Okay, das heißt, Ippon ist jetzt nicht der Begriff von einem Wurf, sondern es ist der Begriff, wenn man früher gewinnt.
Genau, von der größten Wertung.
Okay, sprich, man gewinnt entweder mit einer Ippon-Wertung, genau, oder wenn man nach 4 Minuten mehr Punkte hat oder dann halt im Golden Score den entscheidenden Wurf, ja, macht. Oder die andere Person hat mehr Strafpunkte.
Ja.
Okay, das ist, okay, gut. Also ich habe es verstanden, du auch?
Ich finde, du hast es auch nochmal gut zusammengefasst.
Ach, vielen Dank, das ist sehr, ja, nett.
Ich glaube, manchmal macht es natürlich auch schwer mit den Strafen, weil es eben immer nicht für den Zuschauer auch nicht ganz ersichtlich ist, warum bekommt es der das, warum bekommt es der das oder so. Aber an sich, ja,
ja,
finde ich auch, dass Judo sehr spannend ist.
Gerade wenn du sagst, okay, vielleicht ist es manchmal für Zuschauer auch schwierig, das zu verstehen, wenn die es verfolgen, gerade mit den ganzen Wertungen, wie das abläuft. Warum lohnt es sich trotzdem, auch als Laie zu einem Judo-Wettkampf zu gehen?
Weil es eben trotzdem auch 3 Millionen geile Würfe an diesem Tag geben wird. Also man kriegt trotzdem super viel Schönes zu sehen. Also vielleicht sieht man jetzt nicht direkt, warum jetzt der irgendwie dafür die Wertung bekommt oder warum nicht der. Aber eben, es gibt auf jeden Fall immer spektakuläre Kämpfe.
Findest du Judo auch ästhetisch?
Ja, finde ich schon, ja,
ja.
Ich finde schon, dass bei uns super viel passiert, weil eben klar, also Boxen, ja, das ist natürlich super direkt, aber also es ist jetzt nicht... Ja, da gibt es auch mal einen geilen Knockout oder sowas. MMA ist natürlich an sich so zum Angucken auch cool, aber ansonsten passiert halt bei uns super viel, weil eben man kann irgendwie werfen, man kann aber eben auch im Boden würgen und sowas, ist auch manchmal crazy zuzugucken. Oder wenn da einer festgehalten wird und da, keine Ahnung, irgendeine krasse Brücke macht und wieder rauskommt, wo du denkst, wie zur Hölle hat er das geschafft?
Es ist halt auch vielfältig. Im Boxen haust du dir halt sprichwörtlich einfach nur aufs Maul. Ja. Und da gibt es halt so viele verschiedene Wege, den Kampf zu gewinnen.
Ja, genau.
Das macht es wahrscheinlich auch spannend.
Ja, ja.
Und wir haben jetzt auch gelernt, beim Judo ist es ja schon essentiell, auch körperlich im Kampf immer wieder an seine Grenzen zu gehen. Oder vielleicht auch darüber hinaus zu gehen. Wie ist es bei dir? Bist du da auch eine Person, der das dann auch leicht fällt, da auch wirklich bis zum Ende durchzupowern? Oder sagst du da eher, dass du willst den Kampf schneller beendet haben?
Nee, ich bin auch jemand, ich kann gut in der Verlängerung kämpfen.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass man das gerne macht, aber nee, je länger es geht, desto mehr denkt man so, komm.
Jetzt schaffst du es.
Ja, das, ja, ist dein Ding, du holst dir das irgendwie, dass man sich denkt so, nee, die guck mal, die sieht doch schon richtig platt aus. Jetzt komm, nochmal,
ja,
und dann.
Ja. Mindset also dann auch,
ja,
wichtig.
Ja, super wichtig, super wichtig.
Wo siehst du noch weitere Stärken bei dir im Judo, außer jetzt in der Verlängerung das richtige Mindset zu haben?
Ich glaube, also ich bin ein Längskämpfer. Es gibt schon einige, so ist nicht, aber die meisten sind schon eher Rechtskämpfer. Ich glaube, dass man da schon auf jeden Fall eklig sein kann. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch jemand, eben, der, ich stehe direkt wieder auf und weiter geht's. Ich glaube, das kann manchmal schon auch für den anderen zermürbend sein. Gerade wenn der irgendwie dann merkt, so, boah, die wird irgendwie gar nicht platt. Ich glaube, dass es schon dann für den anderen auch so ein bisschen im Kopf killen kann. Und auf jeden Fall auch so ein bisschen so vom Kopf her eben. Ich gehe da rein und ich möchte das, also das ist schon auch eine Stärke, wenn man da reingeht und sich an sich glaubt. Damit kann man eben schon nochmal ein bisschen mehr Prozent auch rausholen und kämpft irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen besser.
Ist der Glaube an dich selbst dann auch deine größte Motivation?
Es ist schon auf jeden Fall super wichtig, ja. Also ich glaube, die größte Motivation ist eher so dieses immer Olympia, was man im Blick hat. Aber ja, ich glaube, wenn man nicht an sich selber glaubt, dann ist es einfach super schwierig. Weil es gibt immer, dass man mal irgendwie verliert. Aber aus jedem verlorenen Kampf kannst du irgendwas mitnehmen und irgendwie wieder was draus ziehen, was lernen, irgendwas Positives rausholen. Ich glaube, das ist eben, ich bin insgesamt ein sehr positiver Mensch. Da kann irgendein Kack passieren. Ich denke mir so, okay, aber das ist gut daran.
Wie sieht so ein Kampftag bei dir aus? Also jetzt nicht nur rein direkt die vor dem Kampf, sondern allgemein auch so der ganze Tag an sich. Also bist du da den ganzen Tag fokussiert auf den Kampf oder hast du da auch noch so andere Dinge, die du machst? Oder ich weiß noch, wir hatten zum Beispiel mal jemanden, die hat dann gemeint, sie nimmt sich extrem viel Zeit zum Schminken und ist da halt dann auch so ein bisschen abgelenkt und so. Gibt es bei dir auch irgendwas, was du an so einem Kampftag machst? Oder ist das wirklich nur der Fokus auf den Kampf?
Nee, ich glaube Fokus. Aber bei uns ist ja auch nicht nur ein Kampf, sondern bei uns ist ja der ganze Wettkampftag an einem Tag.
Also der geht dann mehrere Stunden.
Genau, richtig. Ja. Und eben, ich stehe morgens auf, ich gucke mir die Liste immer nicht vorher an. Das heißt, wenn ich aufstehe, dann frühstücke ich mir erst. Und dann lasse ich mir von meinem Trainer sagen, wer mein Gegner ist. Dann gucke ich auf dem Zimmer noch kurz Videos an von der, so ein, zwei. Überlege nochmal meine Strategie, was ich zu der aufgeschrieben habe. Dann fahren wir in die Halle. Je nachdem, wie weit die weg ist, manchmal fährt man auch fast eine Stunde dahin, manchmal ist der Glück, sind nur 10 Minuten. Man fährt eigentlich immer so knapp hin, dass man fast direkt mit dem Aufwärmen beginnt. Dann wird sich eigentlich aufgewärmt, erst so allgemein, dann wirklich spezifisch für den ersten Kampf hin. Und dann kommt schon der erste Kampf, da habe ich auch so mentale Sachen, die ich davor im Kopf durchgehe. Und wenn ich runterkomme, dann ist schon, wenn ich hoffentlich gewonnen habe, dann ist schon, okay, wer ist der nächste Gegner? Und dann fängt es wieder an mit, okay, ich gucke mir ein Video an, gucke mir, was ich aufgeschrieben habe, was ist meine Strategie, geht es nochmal vielleicht durch, dann geht es schon wieder auf die Matte.
Okay, das heißt, du fokussierst dich von Gegner zu Gegner neu.
Ja.
Ja, okay, cool. Und was passiert dann, wenn so ein Wettkampftag rum ist? Wie lässt du den ausklingen?
Dann geht's erstmal essen.
Dann geht's erstmal essen.
Ja, wir machen ja alle Gewicht. Waage es am Tag vorher, da genießen wir das Essen schon, aber da kann man jetzt nicht zu viel essen. Deswegen nach dem Wettkampf wird auf jeden Fall immer erstmal irgendwas Geiles gegessen.
Du hast jetzt vor kurzem in Paris deine zweiten Olympischen Spiele bestritten. Wie hast du diese Spiele erlebt? Jetzt mal rein von der Organisation, dem Flair und dem Erlebnis her.
Ja, es war ein mega Erlebnis. Also Organisation fand ich war gut. Am Anfang war der Bustransfer noch nicht ganz so gut. Aber ansonsten, das Dorf war cool, die Sportstätten waren mega, so das Drumherum, die Stimmung, wenn man mal im Dorf, in der Stadt unterwegs war, die ganzen Leute, also es war mega. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Alles drumherum, alles.
Also wahrscheinlich auch ein bisschen besser für dich so vom Feeling her als Tokio, ne?
Ja, also ich habe immer nach Tokio gesagt, so ich fand es gar nicht so schlecht, weil, also ja, klar, die Familie und so war nicht dabei, aber an sich, also ich sage immer, ich glaube, die Zeit bis nach dem Wettkampf, bis wir abreisen mussten, die war so, wie ich sie jetzt auch in Paris gemacht habe. Ich habe mich auf mein Gewicht machen konzentriert, habe mich auf meinen Wettkampf konzentriert, bin die nächsten Tage bei den anderen mitgegangen, habe die unterstützt und dann mussten wir halt in Tokio abreisen. Und dann kam halt in Paris die coole Zeit, wo man seine Freunde, Familie treffen konnte, wo man das Ganze genießen konnte, wo man andere Sportarten angucken konnte, diesen Flair aufnehmen konnte. Und wenn man das dann einmal so erlebt hat, dann macht es einen riesen Unterschied. Also es war schon super viel geiler. Wir haben Turnen angeguckt, das war richtig cool. Schwimmen, Leichtathletik, Ringen. Was haben wir noch angeguckt? Irgendwas war, glaube ich, noch dabei, oder? Ah, nee, Basketball. Bei Basketball waren wir noch.
Na cool. Ja. Bei 3x3, oder?
Nee, beim normalen.
Ah, okay.
Aber Frauen.
Aber auch gut.
Ja, war cool. Nee, insgesamt. Ja. Hat mir gut gefallen.
Ja. Apropos gut gefallen, wie sieht es mit deiner eigenen sportlichen Leistung aus?
Oh, ich sag immer, also ich bin unzufrieden und zufrieden. Der Kampf an sich, mit dem kann ich zufrieden sein. Das ist eine gute Gegnerin gewesen. Das war ein Kampf auf Augenhöhe. Sie hatte einmal ein Quäntchen mehr Glück. Ich hatte irgendwie ein bisschen Pech, dass sie bei mir eben nicht gefallen ist, so dass es eine Wertung gab. Aber es war jetzt nicht so, dass ich rausgegangen bin und gesagt hätte, irgendwie, hätte ich mal das gemacht oder hätte ich mal das gemacht oder hätte ich mal mehr gegeben oder keine Ahnung. Also ich bin rausgegangen und es war halt so. Sie war an diesem Tag einfach ein kleines bisschen stärker. Und von daher mit dem Kampf selber bin ich deswegen zufrieden. Insgesamt bin ich mit einem Kampf natürlich nicht zufrieden. Es ist immer das Ziel, mehr zu haben, nach vorne zu kommen, eine Medaille zu machen. Also deswegen ist so, ja, zufrieden, unzufrieden.
Was waren jetzt insgesamt so deine Top 3 Highlight-Momente, wenn du da an Olympia zurückdenkst?
Auf jeden Fall meine Family nach dem Wettkampf zu sehen. Das war ein wunderschöner Moment. Dann natürlich die Medaille von meiner Trainingskollegin, von Miri Budgereit. Das war natürlich wunderschön. Und der dritte, gute Frage.
Muss auch nicht vom Judo sein.
Ja, das, ich bin auch gerade im Drumherum überlegen. Was war noch cool? Wir waren beim Leichtathletik, hat der Duplantis seinen Weltrekord gemacht. Das war auch richtig cool.
Da warst live dabei?
Ja.
War cool.
Das hat auch Bock gemacht irgendwie. Das war auch diese Stimmung in dem Stadion, das war auch richtig cool.
Und wie viele Pins hast du insgesamt gesammelt?
Dieses Mal war ich richtig faul. Ich habe sonst bei den letzten Spielen war auch alles voll, aber diesmal war ich irgendwie nicht so im Pin-Sammel-Modus.
Okay, das heißt, aber wie funktioniert das? Du sprichst einfach andere Leute an und fragst, hey, willst du tauschen?
Ja, also man hat ja an seiner Akkreditierung normalerweise immer dran und man sieht ja auch, wenn der andere da auch relativ viele dran hat, dann wird der wahrscheinlich auch sammeln. Das ist eigentlich das Coole, man spricht einfach irgendeinen an und sagt so, ey, willst du tauschen? Und dann ist immer so, hoffentlich hat der noch keinen Deutschen. Komplett voll. Das ist auch wirklich, man bekommt von Team Deutschland nur so ein paar und dann geht es auch immer darum, wo kriegt man noch mehr Pins zum Tauschen her. Das ist
schon so ein Ding. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich auch richtig cool, wenn man irgendwie von so einer Sportart, wo es halt nur irgendwie 10 Leute gibt, wenn du davon einen Pin hast, ey, du bist der Held.
Ach geil. Das heißt, bei manchen Leuten schaust du einfach nicht direkt, was machen die für Sportarten, sondern du schaust einfach direkt, hey, was hast du hier für Pins?
Ja, wirklich so.
Und erst danach, hey, wer bist du eigentlich? Und dann so, ach, von dem habe ich schon einen Pin, ist mir egal, was du machst. Okay, und jetzt so im Nachgang, wenn du so das alles dort erlebt hast, in Paris war schon sehr, sehr nah hier an Deutschland dran, bist du dafür, dass Deutschland sich auch bewirbt um die Olympischen Spiele?
Auf jeden Fall, doch. Ich finde es richtig cool, weil man hat ja auch bei der EM in München gesehen, wie die Leute das begeistert. Und das ist einfach so ein einmaliges Erlebnis. Und eben jetzt alle, die jetzt vielleicht es nicht geschafft haben, irgendwo in Paris irgendwas anzugucken, also ich würde mich auch freuen, da dabei zu sein und einfach in viele verschiedene Sportarten reinzuschnuppern und auch so eben diese ganze Stimmung in der Stadt, das war einfach, das hat so beflügelt und ich glaube auch so dem Sport tut es richtig gut und ich glaube auch für die Leute ist es gut, auch die, die vielleicht jetzt nicht so sportlich sind, wenn die das alles irgendwie mal mitkriegen, dann denken die vielleicht auch, geil, komm, ich möchte auch mal irgendwie ein bisschen irgendwas machen. Also ich fände es auf jeden Fall mega cool.
Ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt beantworten möchtest, aber ich stelle sie trotzdem mal. Waren die Olympischen Spiele in Paris die letzten Olympischen Spiele?
Ich kann es noch nicht 100% sagen. Wahrscheinlich ja. Ich habe damals nach Tokio eigentlich schon gesagt, ich höre auf. War dann aber irgendwie auch mit meiner Leistung nicht so zufrieden. Habe nochmal weitergemacht. Aber irgendwie dieses Mal merke ich richtig, wie ich glaube, dass das jetzt passt für mich. Man muss auch auf vieles verzichten. Ich habe das super gern gemacht. Ich würde es immer wieder machen. Aber irgendwie ist jetzt auch so der Punkt erreicht, wo ich mir denke, okay, ich möchte das Leben in Anführungszeichen genießen und auch irgendwie mal länger reisen oder sowas. Ich werde auf jeden Fall noch irgendwie ein Jahr machen, wo ich irgendwie ein bisschen was international machen möchte, wo ich nächstes Jahr ein paar Turniere mache. Und ich sag mal, wer weiß, vielleicht denke ich in einem halben Jahr, okay, ich vermisse es doch so sehr, ich möchte es doch wieder. Von daher sage ich nicht 100% nein, aber ja, wahrscheinlich ja.
Aber heißt es, dass du aktuell Trainingspause machst? Oder du noch mehr oder weniger dabei bist?
Nee, also ich habe direkt danach, weil ich glaube, ich war fast 6 Wochen in verschiedenen Urlauben und habe die Zeit auch richtig genossen. Aber ich bin auch einer, der Sport liebt. Ich kann nicht ohne, ich kann nicht still sitzen. Von daher trainiere ich gerade eigentlich wieder relativ viel. Also ich mache Techniktraining, ich mache Randori-Training, Krafttraining. Ein kleines bisschen weniger noch als jetzt vor Olympia, aber ich trainiere schon richtig viel eigentlich.
Aber es muss ja auch nicht im Olympia sein. Es kann ja auch sein, hey, du hast einfach Bock, noch mal ein bisschen weiterzumachen und dann vielleicht noch mal eine WM-Silbermedaille zu gewinnen. Zum
so
zweiten Mal.
Aus. So sieht's aus. Oder dann die Goldmedaille.
Genau.
Ja, ich meine, die WM-Silbermedaille in Taschkent damals, 2022, das war ja für dich wahrscheinlich so, abseits von den Olympischen Spielen, so ein prägendes Ereignis bei dir. Wie hast du diesen Moment erlebt?
Ja, doch, auf jeden Fall. Gerade Vorfeld war es auch ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Nach Olympia eben dann überlegt, dass ich doch nochmal weitermachen möchte. Mein Verband hat dann nicht 100% direkt hinter mir gestanden, sondern halt auch gesagt, na, du bist ja jetzt doch schon ein bisschen älter, hab da dann nicht so die Chancen bekommen. Ich habe einen neuen Trainer, habe also mein Trainingsumfeld geändert, eben neuer Trainer, neuer Krafttrainer auch. Und konnte so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht mein Ding in dem Jahr auch machen. Und es war dann halt irgendwie noch so besonderer, da dann zu zeigen, sich zu beweisen und zu sagen, hey, ihr habt vielleicht nicht an mich geglaubt, aber ich kann das, ich gehöre hier vorne mit dazu.
War das größte Highlight für dich?
Ja, doch schon, ja doch.
Ja. Einfach auch nochmal sozusagen ein Comeback auch zu haben, ne? Beziehungsweise einfach allen zu zeigen, dass du es halt drauf hast. Das ist schon wahrscheinlich für den Sportler oder für eine Sportlerin mit das Größte, wenn jemand einen nicht auf der Rechnung hat, dann zuzuschlagen.
Genau, richtig. Ja. Doch. Das tut schon nochmal ein bisschen mehr gut, ja.
Und ab wann konntest du das damals so richtig greifen? Also kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Also hast du es auch genießen können?
Boah, also ich bin direkt danach, dem Finalkampf bin ich runter und ich habe erstmal richtig geheult. Also nicht vor Freude, sondern weil ich so enttäuscht war, weil ich an diesem Tag mir so was vorgenommen habe, die Goldmedaille zu holen. Ich war erstmal richtig traurig. Bin dann irgendwie auch von der Siegerehrung, da musste ich mich richtig zusammenreißen. Ich weiß noch, wie ich da stand und gedacht habe, so, du kannst jetzt nicht heulen, versucht irgendwie zu lächeln. Weil ich auch selber eigentlich wusste, wie dumm das ist, weil zu jedem anderen sagt man ja auch immer, ey, du hast Silber gewonnen, wie krass ist das eigentlich?
Aber es hätten dann auch Freudentränen sein können. Also die Leute hätten es ja nicht gewusst.
Gut, ich glaube, das Gesicht hat es schon ein bisschen verraten. aber doch, nee, als ich dann runtergekommen bin und dann halt die ganzen Mädels kamen zum Gratulieren, da habe ich mich dann auch gefreut. Aber ich glaube, so richtig realisiert, dass man einfach bei der scheiße WM gerade den zweiten gemacht hat, das war erst so ein, zwei Tage später oder dann, als dann die ganzen Nachrichten kamen und immer mehr geschrieben haben, da hat man es dann erstmal so richtig realisiert. Okay. Und konnte sich auch richtig freuen.
Und wenn du jetzt so rückblickend nochmal deine Karriere bewerten müsstest, ich meine, deine Karriere ist ja nicht vorbei, aber du hast jetzt schon viel erlebt, viele Jahre dabei. Und wir müssten sie raten oder du müsstest sie raten von 1 bis 10. Was würdest du denn deine Karriere aktuell für eine Note geben?
Was ist das beste? 10?
Klar. 1 ist nicht so geil und 10 ist schon hammerperfekte Karriere.
Boah, das kann man jetzt alles so und so sehen. Ich hatte wirklich einen schwierigen Weg mit vielen Aufs und Tiefs, aber insgesamt eben habe ich mich halt immer wieder rausgekämpft und immer wieder bewiesen. Von daher würde ich mir schon, also eine 10 kann ich mir nicht geben, ich bin nicht Olympiasieger, geht nicht. aber so eine 8 finde ich, würde ich da schon geben, ja.
Ja. Das heißt, mit dem Olympiasieg wäre es eine 10 von 10 gewesen.
Ja.
Oder eine Olympiamedaille.
Nee, mit der Medaille dann vielleicht eine 9 und mit dem Sieg die 10.
Okay. Und wenn es der WM-Titel geworden wäre?
Nee, trotzdem nur eine 8.
Okay. Also ist schon so, dass Olympia dann deutlich höher rankt als
doch,
die WM.
Doch.
Okay.
Irgendwie schon. Das
finde es immer so interessant, sagt irgendwie jeder, ne?
Ja, also das klingt immer so blöd, weil es fährt ja auch nicht jeder hin oder macht dann was, aber zur WM kann theoretisch jeder hin zum Kunst fahren, also so ganz dumm gesagt, weil da gibt es ja keine Quali für. Wenn dein Land sagt, du kannst da hinfahren, dann fährst du da halt hin. Und Olympia, da muss man halt wirklich einfach zu den Besten gehören, muss sich jahrelang da beweisen, bei den Wettkämpfen gut sein und so. Das ist halt einfach,
Wir haben ja vorhin jetzt schon mal angesprochen, dass es ja auch andere Kampfsportarten außer Judo gibt. Kannst du uns da vielleicht trotzdem mal noch so einen kleinen Überblick geben, was es eigentlich alles so für Kampfsportarten gibt und wie sich jetzt Judo zum Beispiel auch von Ringen oder Taekwondo unterscheidet?
Also beim Ringen, da weiß ich es. Ich sag mal, da wird ja schon weniger geworfen und auch von den Punkten im Boden, also da bringt es ja auch schon was, wenn man den anderen quasi so einmal dreht, das bringt bei uns zum Beispiel gar nicht. Dann dürfen die zum Beispiel Beinhebel machen, ist bei uns ja auch verboten. Was noch? Dann, Taekwondo muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung. Brazilian Jiu-Jitsu passiert eben auch eher relativ viel im Boden. Boxen natürlich, wo man sich halt nur schlägt, was bei uns halt verboten ist. Die machen halt nichts anderes. MMA ist, sage ich mal so, glaube ich, so das, was alles umfasst, wo alles irgendwie ein bisschen mitmacht.
Aber das sind auch die Kampfsportarten bei Olympia, oder? Judo, Ringen, Taekwondo und Boxen.
Ja,
habe ich eine vergessen.
Schon. Karate war, glaube ich, mal dabei. Es gibt ja auch immer ein paar, die wechseln. Nee, ich glaube, das müsste gewesen sein.
Das heißt, du hast jetzt aber auch noch nie eine andere Kampfsportart irgendwie ausprobiert, außer Judo?
Im Urlaub neulich, wie gesagt, Brazilian Jiu-Jitsu. Ja. Aber das war's. Ich wollte früher immer mal boxen, aber meine Mama hat mich nicht gelassen. Die hat gesagt, mein Gesicht ist noch schöner. Das soll so bleiben.
Wenn wir jetzt gerade beim Boxen sind, hast du auch das Gefühl, dass so Kampfsport immer mehr in den Hype kommt? Also besonders jetzt MMA ist ja wirklich auch auf dem aufsteigenden Ast. Beim Boxen gibt es ja in den letzten Jahren auch immer mehr Showkämpfe von Stars und Influencern. Ich meine, wir hatten jetzt vor kurzem das Mike Tyson Event, auch von Netflix beworben in Deutschland, gefühlt 1:1 gleichzusetzen, der Kampf von Stefan Raab mit Regina Halmich. Ich meine, das Promi-Boxen gibt es. Ich glaube, es gab jetzt ein Boxen mit so Trash-TV-Leuten und irgendwie, also irgendwie hat man so das Gefühl, ja, wird sich hin zu dem Kunstgrad irgendwie eins auf die Mütze geben. Wie siehst du so die Entwicklung? Verfolgst du das auch ein bisschen?
Ja, gut, klar. Also Boxen, da kriegt man eben, vor allem diese Promi-Sachen kriegt man natürlich ein bisschen mit. Aber insgesamt, ich glaube schon, dass es halt natürlich auch einfach cool zum Ansehen ist, weil es eben wirklich dieses 1:1, Person gegen Person ist, gucken, wer am Ende rauskommt und der Stärkere ist. Ich glaube, das ist halt schon irgendwie faszinierender als, ja, es ist geil irgendwie zu sehen, wie der da irgendwie super schnell entlang sprintet, aber ja.
Gut, wir sind jetzt schon bald am Ende vom Podcast angekommen. Jetzt wollen wir dich gleich noch mehr als Menschen kennenlernen, aber davor wollen wir noch eine Sache ansprechen, die wir sehr gerne bei Sportlern ansprechen und sage jetzt ein bisschen um das Thema Finanzierung. Mhm. Also ja, ah, du lachst das schon. Also wie passiert es jetzt bei dir im Judo? Also du bist zweimal bei Olympia gewesen, mehrmals bei Weltmeisterschaften, du bist schon sehr, sehr lang dabei. Wie konntest du dir den Sport finanzieren?
Sporthilfe auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Da wirklich danke, dass sie mich seit Jahren unterstützen. Und ich arbeite wirklich seit Jahren auch nebenher, um mir mein Geld zu finanzieren. Ja, mein Lebensunterhalt. Habe viele Jahre bei Daimler als Werkstudent gearbeitet und nach Tokio meinen Arbeitgeber, meinen jetzigen gefunden, das Heinrich-Kipp-Werk. Die unterstützen mich auch. Ich bin da in Teilzeit angestellt. Die stellen mich für alle Lehrgänge, Wettkämpfe, sowas frei. Kann da nebenher mich beruflich weiterentwickeln, aber eben habe auch die finanzielle Sicherheit.
Das ist stark. Also, dass du da auch einen Arbeitgeber gefunden hast, der das sozusagen mitmacht. Wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich.
Nee, leider nicht. Und deswegen, ich habe jetzt auch schon ein paar, wir hatten es vorher davon, vom Sport S. Da haben wir auch vor einer Weile ein Interview drüber gemacht, wo es darum gerade ging, um Arbeitgeber und warum die das nochmal mehr unterstützen sollte, weil eben wir Sportler schon auch super gute Persönlichkeiten sind. Auch wenn man vielleicht auch später denkt, ja, jetzt sind wir vielleicht nur in Teilzeit da. Und man muss natürlich uns ein bisschen entgegenkommen zeitlich, aber dieses Mindset, was wir für den Sport haben, werden wir halt auch später im Berufsleben haben.
Ihr bringt ein gutes Arbeitnehmerprofil mit, so gesehen.
Eigentlich ja, eben. Ja. Man brennt da auch genauso irgendwie für seine Arbeit und möchte da irgendwie was erreichen. Wir sind alle super gut im Zeitmanagement. Wir können uns den Arsch aufreißen. Wir können auch mal irgendwie, wenn es schwierig ist, dann knicken wir nicht direkt ein, irgendwie in einer schlechten Phase oder sowas. Also muss man einfach auch mal ein bisschen sehen und dann später denken, dass wir, glaube ich, sehr gute Arbeitnehmer sind.
Finde ich voll spannend. Aber jetzt hast du auch eben die Sporthilfe erwähnt, dass die ja schon auch sehr viel unterstützt haben. Wie kann man sich das allgemein vorstellen? Wie kommt man überhaupt an die Sporthilfe ran? Also bewirbt man sich da und sagt, hey, ich bin Judoka, ich brauche eure Unterstützung? Oder wie kommt man überhaupt an die Unterstützung von der deutschen Sporthilfe?
Nee, alle olympischen Sportarten können von der Sporthilfe unterstützt werden. Jeder Verband bekommt eine gewisse Anzahl an Athleten, die in verschiedene Kader stecken kann. Je nachdem, in welchem Kader man ist, bekommt man eben verschiedene finanzielle oder auch nicht nur finanzielle, auch sonstige Benefits. Und Sporthilfe selber bekommt ihr Geld alles über Spenden.
Okay, cool. Wieder was gelernt. Jetzt hat Olli ja schon angesprochen, dass wir dich auch noch am Ende so ein bisschen abseits der Judomatte noch kennenlernen möchten. Was passiert bei dir im Leben, wenn es nicht um Judo geht?
Dann geht es um anderen Sport. Nee, also ich bin auf jeden Fall einer, der Sport liebt. Ja, ich gehe gern wandern, ja, ich boulder gern, irgendwie andere Sachen. Aber ja, ich, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann treffe ich mich auch immer mit meiner Familie, mit Freunden, weil das halt eigentlich durch die ganzen Abwesenheiten, Turniere und Lehrgänge zu kurz kommt. Und ansonsten bin ich ein sehr tierlieber Mensch.
Oh, hast du auch Tiere?
Ich bekomme bald wieder eins. Oh, ja, ich hatte schon zwei eigene Hunde, beide aus dem Tierschutz. Engagiere mich da auch so ein bisschen und bekomme jetzt Anfang Dezember wieder einen Hund.
Ach cool. Weißt du schon, was für ein Hund es wird?
Ja, ein Mischling aus Kroatien, 6 Jahre alt, für mich jung. Das ist mein erster Hund war 12, mein zweiter war 9.
Wow, okay.
Jetzt mit 6 bekomme ich quasi einen Jungspund. Ja, ja. Ja, genau. Freue ich mich schon sehr drauf.
Voll schön. Cool. Gibt es denn bei dir jetzt irgendwie auch nach dem Karriereende so einen Plan, dass du sagst, du möchtest auch nochmal richtig schön reisen gehen?
Ja, also ich war jetzt danach direkt, ja, wie gesagt, schon 6 Wochen unterwegs, habe da das mal ein bisschen genossen. Und ansonsten, ja, möchte ich schon auf jeden Fall, also ich bin jetzt schon wieder in der Arbeit drin. Ich hatte mich vor Olympia von meinem Arbeitgeber ein bisschen freistellen lassen, habe jetzt wieder angefangen mit Arbeiten, aber ich möchte schon mal so ein bisschen jedes Jahr irgendwie so eine längere Reise irgendwo hin machen, irgendwie dann mal irgendwie 3-4 Wochen irgendwo nach Neuseeland oder nach Kanada oder sowas. Ja, das ist schon der Plan.
Ja, cool. Und wo warst du jetzt nach Olympia?
Ich bin erst nach Albanien gefahren, auch ein Roadtrip. Da war ich ja knapp 2 Wochen unterwegs.
Sehr schön.
Und dann nochmal Amerika, Westküste, 4 Wochen. Ne?
Wow, okay. Albanien und Amerika.
Ja.
Zweimal A. Sehr cool.
Stimmt.
Und wie oft wirst du gefragt, ob du auch außerhalb der Matte Leute auf die Bretter legst?
Ja, das ist, glaube ich, die Standardfrage.
Schon mal gemacht?
Nee, also jetzt nicht ernsthaft. Ich bin noch nie ernsthaft in irgendeinen Kampf verwickelt worden oder sowas.
Aber so zum Spaß.
So zum Spaß, irgendwelche Leute, die das interessiert, die noch nichts mit Judo gemacht haben, auch so sagen, zeig mir mal irgendwas. Dann steht man halt irgendwie am Strand und zeigt einem ein paar Techniken und dann geht's los und man ringt miteinander.
Ja, cool.
Da können wir uns gleich noch auf was gefasst machen nach der Aufnahme.
Hier raus in die Mensa und los geht's.
Ja, Katha, wir sind am Ende angekommen von der Podcast-Folge. Gute Stunde haben wir jetzt geredet. Du hast uns eigentlich wundervoll beschrieben, was die Welt des Judos ausmacht. Also es war sehr spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. Aber, und dafür möchten wir dir auf jeden Fall auch danken, du hast deine Geschichte heute mit uns geteilt. Das war echt cool. Sowohl deine sportliche als auch so deine persönliche Geschichte. Und ich glaube, wir haben echt viel gelernt und es hat echt Spaß gemacht, mit dir heute hier zu quatschen. Und schön, dass du auch im Studio zu Gast warst. Deswegen großes Dankeschön an dich, großes Dankeschön auch an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Katha, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Judo in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Judo, die Bühne gehört dir.
Also Judo ist wirklich für jeden was, wie gesagt, egal ob groß, klein, dick, dünn, alt, jung, jeder kann es machen. Es ist super, super vielseitig, wie gesagt, von Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Technik. Man kann sich direkt mit einem anderen messen, macht einfach super viel Spaß und es vermittelt einfach auch noch, wie gesagt, vorher diese Werte. Man nimmt einfach so viel drumherum noch mit Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Respekt und so weiter und sofort. Also Judo auf die 1.